dass sie Eigentum sind von ihren Herren, dass sie nicht einen eigenen Wert haben, sondern dass sie tun machen, nur was der Herr sagt und nicht, was sie möchten. Und zu denen schreibt Paulus, Gott hat den Siegel des Heiligen Geistes auf euch gesetzt, dass ihr nicht mehr Sklave seid, sondern dass ihr in Freiheit leben könnt. Das war ein bisschen, was wir letzte Woche angeschaut haben. Aber warum hat Paulus ihnen das geschrieben? Paulus hat ihnen das geschrieben, weil er dort war und diese Menschen errettet hat durch Jesus. Er hat ihnen die gute Nachricht gebracht. Und dann muss er plötzlich hören, dass diese Gemeinde, dass diese Menschen wieder zurückgefallen waren in ihre alten Sünden, in ihre alten Ängste, in ihre alten Verhaltensmuster. Sie haben irgendwie nicht verstanden, dass sie Tochter waren, sondern sie sind wieder hingegangen und haben ihre Körper hingegeben, haben geklaut, haben gelogen und betrogen, um materielle Dinge zu besitzen, haben in ihren Gemeinden übereinander gelästert. Und wir sehen das im Epheserbrief, die Bibel in zwei Teile eingeteilt, also dieses Buch in zwei Teile geteilt ist. Das erste geht es darum, dass Paulus ihnen einfach nur sagt, erinnert euch daran, wer ihr seid. Erinnert euch daran, wer ihr seid. Ihr seid adoptiert, ihr seid erlöst und ihr seid versiegelt durch Gott, den Höchsten. Aber, und das habe ich euch auch gesagt, es gab einen zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil musste Paulus einfach sagen, aber so wie ihr lebt, geht so nicht. Das geht so nicht. Sie lebten voller Stolz, voller Sünde und voller Lästereien. Und ich habe das letzte Woche schon mal angesprochen, aber kennen wir das nicht auch? Ich in meinem eigenen Freundeskreis kenne Menschen, mit denen ich spreche und die sagen, so wie ihr Christen lebt, möchte ich nichts mit dem Glauben zu tun haben. Ihr seid ja fast schlimmer als wir. Ihr kennt euren erlösenden Gott und ihr sollt angeblich Kinder sein. Und trotzdem lebt ihr immer noch mit der gleichen Sünde, wie ich auch lebe. Mit den gleichen Ängsten, die ich auch lebe. Es gibt Leute, die das abschreckt. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir solche Menschen. Wir haben Christen, die immer noch mit Sünde leben, obwohl sie schon jahrelang mit Jesus laufen. Es gibt Christen, die nach Afrika, nach Indien, nach Russland fliegen, um Kinder zu helfen. Die viel Geld in Hilfsorganisationen investieren, Christen. Aber wenn diese gleichen Kinder aus irgendeinem Grund, den sie nicht beeinflussen können, in unserem eigenen Land laufen, wechseln sie die Straßenseite. Christen. Christen, die in Gemeinden einander von Angesicht zu Angesicht anschauen und einen umarmen. Aber wenn man dann nicht mehr zuhört, den Namen ihres Bruders oder Schwester in den Dreck ziehen. Christen. Warum verhalten wir uns so, wenn wir doch wissen, dass wir Kinder sind? Und darauf möchte ich heute eingehen. Jeder Mensch von uns hat Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse können wir in zwei Teile einteilen. Jeder, der ein bisschen was mit Pädagogik oder Psychologie in seinem Leben getan hat, kennt die Bedürfnispyramide von Maslow. Genau. Und diese Bedürfnisse können wir in zwei große Teile einteilen. Das erste sind die internen Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, damit wir überhaupt existieren können, damit wir überleben können. Das zweite der Bedürfnisse, die wir haben, sind die externen Bedürfnisse, die uns dazu bringen, zu wachsen, zu gedeihen, aufzublühen als Menschen. Und diese Bedürfnisse, die wir haben, sind richtig. Wir haben Hunger. Wir haben Durst, wir brauchen Schutz, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Sexualität, ja auch das ist von Jesus, Intimität. Wir brauchen Anerkennung. Wir brauchen es bedürftig, also zu helfen. Das sind alles Sachen, die Gott in uns hineingelegt hat. Das sind richtige Bedürfnisse, die gerechtfertigt sind, weil Gott sie persönlich in uns hineingelegt hat. Aber Der Feind wird uns immer wieder davon überzeugen wollen, dass unser Gott nicht gut genug ist, um das zu befriedigen. Um das zu stillen, diese Bedürfnisse, die wir haben. Er wird immer gut genug, er wird immer zu uns sagen, ach, in deiner Ehe läuft es doch gar nicht so gut. Guck mal, da ist wieder eine schöne Frau. Vielleicht kann sie dir helfen, dass du deine Befriedigung bekommst, die du brauchst. Oder. Er wird die Bedürfnisse, die wir haben, dieses Bedürfnis, das wir haben, um ein sicheres Haus zu haben, unsere Kinder versorgen zu können, wird irgendwann zum Streben danach, dass wir eben nur Materielles wollen, dass wir uns nur darauf fixiert sind, die besten Kleider, das beste Haus, das beste Auto zu haben. Genau. In 1. Mose 3, 1 bis 5 geht es um die Geschichte von Adam und Eva. Und die meisten von uns kennen diese Geschichte wahrscheinlich. Und wir möchten einfach mal heute nicht in den Epheserbrief, sondern dort einsteigen. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwidert die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Sondern Gott weiß, dass sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Wenn wir uns diesen Bibelvers anschauen, können wir eine Sache feststellen. Der Teufel lügt hier nicht. Er erzählt keine direkte Lüge, sondern er trifft eine Aussage, die irreführend ist, wo Zweifel aufkommen, wo das Verlangen nach einem alternativen Plan aufkommt, sodass wir einen Kompromiss eingehen. Ein Kompromiss, den, wenn wir ihn eingehen und in den Apfel beißen wie Eva, uns immer hungrig bleiben lassen wird. Wenn wir uns entscheiden, von einem Apfel zu essen, statt auf Gottes Festmahl im Angesicht unserer Feinde zu warten, werden wir immer hungrig, unbefriedigt, verletzt und voller Reue hinterlassen bleiben. Im Psalm 23, Vers 5 steht, vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Gott hat ein Festmahl für uns. Er kennt unsere Bedürfnisse durch und durch, weil er sie in uns hineingelegt hat. Wir entscheiden uns, von welchem Tisch wir essen wollen. Adam und Eva wussten genau, wie sie ihre Bedürfnisse stillen konnten, weil sie wandelten im Garten mit Gott. Und Gott hat gesagt, alles, alles dürft ihr haben. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Ich setze nur ein paar wenige Grenzen, um euch zu schützen. Und wir können uns die Frage stellen, warum überhaupt dieser Baum der Erkenntnis? Wenn ihr so ein bisschen seid wie ich und gerne Dinge in Frage stellt, habt ihr euch das schon mal vielleicht gefragt. Warum hat Gott überhaupt diesen Baum in den Garten gestellt? Warum war er so gemein? Wollte er sie etwa locken? Er wusste doch, was passieren würde. Und genau das ist der Fall. Er wusste in seiner unvorstellbaren Weisheit, dass ohne uns die freie Entscheidung zu geben, unsere Liebe ihm gegenüber nichts wert wäre. Ohne freie Wahl, ohne Entscheidung sind wir machtlos. Wir wären einfach nur Roboter. Aber wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir nicht länger müssen, sondern wir wollen, wir in der Liebe Gottes wandeln wollen, in dem Lebensstil Gottes wandeln wollen, verändert sich dieses ganze Bild. Plötzlich wird diese Freude, die wir haben, wenn es um Gott geht, echt. Ich meine, wir sehen den Unterschied in vielen Kirchen, wo nur gepredigt wird, du darfst nicht, dies musst du tun, jenes musst du tun, wo die Beziehung, wo die Liebe zu Gott nicht gelebt wird. Die Leute haben keine Lust mehr, sie fühlen sich unterdrückt, sie müssen, das ist keine echte Liebe. Erst wenn sie anfangen zu sehen, ich muss nicht, sondern ich kenne meinen Gott, ich will, plötzlich verändert sich ihr ganzes Wesen. Plötzlich ist es einfach, mit Jesus zu wandeln. Plötzlich ist es keine Pflicht mehr. Echte, wahre Liebe kommt nur dann zum Ausdruck, wenn wir uns dafür entscheiden, ja zu dem einen zu sagen, aber dafür auch nein zu dem anderen. C.S. Lewis schreibt, warum gab Gott ihnen denn dann den freien Willen? Weil freier Wille, obwohl es das Böse möglich macht, das Einzige ist, was jeglicher Liebe, Güte, Freude ihren Wert gibt, sie überhaupt besitzen zu wollen. Okay, also wir wissen jetzt, wir sind Kinder Gottes. Wir wissen, wir haben Bedürfnisse, die gestillt werden können durch Gott. Also was ist die Taktik des Feindes? Weil wir wissen, es gibt einen reellen Feind. Er weiß, dass wir gerechtfertigte Bedürfnisse haben. Er weiß, dass wir einen freien Willen haben. Er weiß sogar, dass wir wissen, dass er ein Lügner ist. Also was macht er? Er nimmt die Wahrheit oder einen Teil der Wahrheit. Er verdreht sie, er überspitzt sie, er verzerrt sie oder ganz oft, er nimmt die Wahrheit aus ihrem Kontext heraus. Wenn der Feind zu uns offensichtlich oder zu Eva offensichtlich gesagt hätte, wenn du von einem Apfel isst, wird eine Trennung von Gottes Gegenwart passieren, hätte Eva den Baum nicht gegessen, die Frucht nicht gegessen, das wäre zu wahr gewesen. Wenn der Baum gesagt hätte, wenn du von dem Apfel isst, dann wirst du selber Gott sein. Und es zu überspitzt hätte, die Lüge zu groß gestellt, hätte Eva gesagt, nein, ich kenne meinen Gott. Aber der Feind hat einen Teil der Wahrheit genommen, oder in dem Fall hat er die Wahrheit genommen, aber, und das wird er nie sagen, er wird nie den vollen Kontext geben. Er wird nie von der Konsequenz reden, die entsteht, wenn wir in den Apfel beißen. Und wenn wir nicht darauf vertrauen, auf die volle Mahlzeit zu warten. Genau, dass der Wille, es selbst besser machen zu wollen von Eva und Adam und die Scham, die sich bildet, wenn wir gegen Gott gehen, zu einer Trennung führen würde. Gott ist der Schöpfer. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, das Erste, was wir lesen, ist, und Gott schuf. Alles, was unsere Bedürfnisse stillt, hat Gott geschaffen. Von den Pflanzen zu den Tieren, zu unseren Partnern, alles hat Gott geschaffen. Der Feind kann nicht schöpfen. Er ist machtlos. Er kann nicht aus seiner eigenen Kraft irgendwas schöpfen. Und darum nimmt er das Original, die Schöpfung, die Gott genommen hat, und perversiert sie. Aus dem Bedürfnis, genug Essen, eine sichere Unterkunft zu haben, lässt er die Gier nach Geld, Besitztum und die Liebe für den materiellen Überfluss entstehen. Lug, Betrug und Diebstahl. Aus dem Bedürfnis nach tiefer Anerkennung durch den Vater, dass wir Sohn und Töchter sind, in seinem Königreich zu gelten, lässt er ungesunden Vergleich zwischen Geschwistern, Eifersucht, Lästerei, Stolz, Arroganz, den anderen runterziehen statt aufbauen werden. Aus dem gesunden Bedürfnis, einen Sinn zu haben, den individuellen Plan von Gott für uns zu erfüllen und in dem Bereich auch Autorität zu haben, lässt er Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen, Kontrollbedürfnis, Respektlosigkeit vor Autorität und Leiterschaft und sogar Rebellion entstehen. Aus dem Bedürfnis, gesunde, intime Beziehungen zu haben, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen, wird eine ungesunde Lust, die um jeden Preis, egal mit wem oder egal mit was befriedigt werden muss. Aus dem Bedürfnis nach Fürsorge, Hilfsbedürftigkeit wird Angst, Panik und ungesunde Sorge. Der Feind nimmt ein legitimes, von Gott gegebenes Bedürfnis, einen körperlichen oder einen seelischen Hunger und lenkt uns zu einer illegitimen Mahlzeit, um es zu stillen. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass Eva sich die Frucht angeschaut hat und dachte, dass es gut ist, dass sie etwas daraus kriegen würde, den Apfel zu essen. Der Feind hat ihr Rebellion gegenüber Gott verkauft, es mit Zucker ummantelt und es aussehen lassen, als wäre es unschuldiges Eigeninteresse. Und das ist die Taktik. Und ich hoffe, dass euch das, es ist jetzt vielleicht so, oh Mann, das ist so schwere Kost gerade, aber ich hoffe, dass wenn wir weitergehen, euch diese Erkenntnis wirklich heute Freiheit geben möchte. Denn in meiner Vorbereitung, das, was ich gemerkt habe, ist, dass Gott heute hier Freiheit geben möchte. Und wenn er Freiheit geben möchte, ist es wichtig für uns zu wissen, was uns überhaupt gebunden hält. Wenn der Feind also die gleiche Taktik immer und immer wieder benutzt, warum fallen wir denn dafür? Und dafür gibt es einen Grund. Weil wir entweder aus einem weisen Herz handeln oder aus dem Herz einer Sohn oder einer Tochter. Wie sieht ein Weise aus? Wie verhält sich ein Weise? Ein Weise kennt das Konzept von Eltern, aber hat keine Beziehung zu ihnen. Ein Weise lebt aus einem Mangel heraus und muss deshalb um jeden Preis diesen Mangel befriedigen, diese Bedürfnisse befriedigen. Ich folge auf YouTube ein paar Familien, die Adoptivkinder haben. Ich finde es einfach super interessant, das wäre was ich später auch gerne mal selbst machen würde. Und einmal hat eine Mutter erzählt, dass als sie ihr Kind aus Thailand, sie war 3 Jahre alt, adoptiert haben, was sie immer gemacht hat, ist, dass sie rundgegangen ist und nach Essen gesucht hat und dieses Essen gehortet hat. Sie hat das Essen von den Tellern von ihren Geschwistern gestohlen, weil sie Angst hatte. Sie musste es irgendwie befriedigen, weil sie nicht das Vertrauen hatte, dass sie versorgt wird. Waisenkindherz. Ein Weise sieht den vollen Tisch nicht, den vollgedeckten Tisch nicht. Ein Weise würde sein Erstgeburtsrecht für eine Schüssel Linsensuppe hergeben. Wie handelt ein Sohn? Wie handelt eine Tochter? Ein Sohn und eine Tochter weiß, dass es geliebt ist und mit Fürsorge umgeben ist. Es begreift, dass wenn ein Bedürfnis entsteht, es vollständig befriedigt wird. Es begreift aber auch, dass wenn es was noch nicht hat, es nicht die Rücksichtslosigkeit von den Eltern ist, sondern weil es oft nicht der richtige Zeitpunkt oder einfach nicht zum Guten dient. Manchmal wollen Kinder die Süßigkeiten schon vor dem Essen. Sie kriegen sie aber nicht, weil die Eltern wissen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir essen erst das Gesunde und dann gibt es die Belohnung. Also so war das bei uns immer. Ein Kind begreift, dass der Tisch immer gedeckt ist. Es kann zu jeder Zeit zum Vater, zur Mutter gehen und sagen, ich habe Hunger und es wird nicht weggeschickt werden. Ein Kind begreift auch, dass die Beziehung zwischen Vater und Kind, zwischen Mutter und Kind, dass die Beziehung zu haben wichtiger ist als das, was der Vater mir geben kann. In dem Moment, als Eva sich dafür entschied, die Frucht zu essen, reagierte sie ein Weise und nicht wie eine Tochter. Sie vertraute Gottes Nein nicht und ging einen Kompromiss ein für eine schnelle Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Aber Gottes Wort sagt, Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, für einen Apfel, der nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt von an den erlesenen Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, kommt zu Jesus. Hört auf mich, kommt zu Gott, hör auf mich, dann werdet ihr leben. Und oft, wenn wir von der falschen Frucht essen, wenn wir wieder mit Sünde zu tun haben, wenn wir wieder mit Angst zu tun haben, dann geraten wir in einen Fluchtmodus. Bloß weg von Gott. Bloß weg von Gott. Und das sehen wir an dem Beispiel von Adam und Eva. In 1. Mose 3, 7, Vers 10 steht, da gingen den beiden plötzlich die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich hörte dich kommen und ich bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wir fangen an, mit diesen Emotionen uns selbst zu bestrafen. Statt auf den Ruf unseres Vaters zu hören, der diesen Moment nehmen muss, möchte, den Moment, wo wir wieder merken, meine Angst überwältigt mich, meine Sünde, mit der ich schon immer kämpfe, überwältigt mich. Statt wegzulaufen, möchte Gott, der Vater, den Moment nutzen, um zu sagen, komm doch näher in meine Arme. Merkst du nicht, dass da ein Defizit ist? Komm doch näher. Lass mich dir doch wieder sagen, dass du Sohn bist. Lass mich dir doch wieder sagen, dass du Tochter bist. Du bist nicht zu nackt. Du bist nicht zu entblößt für mich. Ich möchte bei dir sein. In Sprüche 28, Vers 13 steht, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Aber wisst ihr, Gottes Liebe und Fürsorge entschied sich nicht, sie weglaufen zu lassen, sondern er rufte sie und entschied sich dafür, sie zu bekleiden. In 1. Mose 3, 21 steht, und Gott der Herr machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Gottes Liebe und Fürsorge bedeckte sie, als es so schien, als hätten sie versagt und es gäbe keine Chance mehr zur Umkehr. In ihrer Scham und in ihrer Schande, in ihrer Entblößtheit bedeckte er sie mit Gnade, denn er hatte schon einen Plan der Errettung. In dem Moment hatte er schon den Plan der Errettung, dass er aus dem irreführenden Mahl des Apfels das erlösende Mahl von Brot und Wein machen würde. Lukas 22, 19, Vers 20. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit er unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen einen Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Wir müssen nicht länger von diesem Apfel essen. Jesus ist für uns gestorben, damit wir jetzt an dem Festmahl teilnehmen dürfen. Sein Blut ist für uns geflossen, sein Leib für uns gebrochen. Du bist adoptiert als Königskind, erlöst freigekauft durch das Blut von Jesus Christus und versiegelt durch den Heiligen Geist. Er hat das Festmahl im Angesicht deiner Feinde für dich vorbereitet. Alles, was du brauchst, ist da. Alles, was du brauchst, ist da. Er sieht dein Bedürfnis, gehört zu werden, gesehen zu werden. Er sieht dein Bedürfnis, in Beziehung zu leben. Er sieht dein Bedürfnis, dass du möchtest, dass du wieder gesunde Familien hast, dass du dass die Beziehung mit deinen Kindern wieder in Ordnung. Er sieht das und er hat alles für dich vorbereitet, um das wieder zu stillen. Du musst nicht mehr zu dem traurigen, einsamen Apfel gehen und mit irgendwas versuchen, das zu stillen, was in ein paar Monaten wieder dafür sorgt, dass du wieder mit der gleichen Angst und mit der gleichen Sünde zu kämpfen hast. Und ich glaube, dass einige hier sind, die Durchbruch möchten. Die Durchbruch möchten in ihrem Leben, die immer wieder zu Gott gehen und sagen, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht mehr mit den Ängsten kämpfen, die ich habe. Ich möchte nicht mehr mit der Sünde kämpfen, die ich habe. Ich möchte wissen, wie es ist, Sohn zu sein. Ich möchte wissen, wie es ist, Tochter zu sein. Ich möchte nicht mehr mit den Gefühlen von Ablehnung kämpfen. Ich möchte nicht mehr mit dieser Verletzung kämpfen, die ich schon Jahre mit mir rumtrage. Und ihr seid immer wieder zu Gott gegangen. Und immer wieder und immer wieder. Und irgendwie ist da noch was. Aber Gott möchte heute benutzen, um Durchbruch zu schenken. Heute ist der Tag. Und ich möchte euch an einer letzten Geschichte einfach zeigen, wie Durchbruch passieren kann. Johannes 5, 3 bis 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgesetzte, Lästerer, Süchtige, Zynische, in Angst lebende. Füll einfach ein. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Und ich glaube, dass einige hier sind, die schon 38 Jahre krank liegen. Die schon 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre mit dem Gleichen immer wieder zu kämpfen haben. Und schon eine unglaublich lange Zeit einfach nur liegen, gelähmt von den Umständen und auf Hilfe von oben warten. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon so lange Zeit mit ihm war, spricht er zu ihm. Ach, da liegt ja schon wieder der Robert. Der liegt ja schon so lange da. Für den gibt es keine Hoffnung mehr. Da sprach Jesus, ach, da liegt ja schon wieder die Ellen, die Elli. 38 Jahre lang, verändert sich nicht. Bei der wird sich nie was verändern. Sagt Jesus das? Nein. Nein, was er macht, er geht einen Umweg, er war auf dem Fest, auf dem Weg zum Fest, er geht einen Umweg direkt auf den Mann zu, dessen Situation am schlimmsten schien. Schon 38 Jahre lag er da. Und er geht direkt auf den Mann zu und fragt, möchtest du gesund werden? Eine scheinbar selbstbeantwortbare Frage, möchtest du gesund werden? Aber ist es das? Ist es wirklich selbst zu beantworten? Finden wir nicht oft Sicherheit in unserem Verhalten? Ich war schon immer so negativ und skeptisch. So war halt meine Familie, so bin ich erzogen worden. Wird sich nichts verändern. Ich bin halt ein ängstlicher Mensch. Ich bin halt nachtragend. Mir fällt es halt schwer zu verzeihen. Ich rede halt gern über andere, ist doch nichts dabei. Mir fällt es halt schwer, echt zu sein unter Menschen. Ich würde gern sehen, dass sich die Umstände in meinem Leben ändern, aber ich werde mich nie ändern können. Die meisten Menschen sind mehr daran interessiert, dass Gott eingreift in die Umstände, die immer wieder zurückkehren, aber wenig daran interessiert, dass Gott hier die Umstände erneuert. Wir wollen den königlichen Lebensstil, aber das weiße Herz behalten. Wenn ich jetzt mal eine Umfrage starten darf, wer von euch betet schon lange dafür, dass Gott im Leben von euch eingreift? Dürft ihr einfach mal die Hand halten. Dass Gott in eurem Leben eingreift. Okay, viele. Jetzt denkt einfach mal an den Bereich, wo ihr wollt, dass Jesus eingreift. Denkt einfach mal daran. Bei vielen dauert es wahrscheinlich nicht lange. Diese Frage hat uns mal unsere Jugendleiterin damals gefragt. Und dann hat sie uns gebeten, aufzuschreiben, wofür. Und sie hat es ausgewertet und sie das nächste Mal für uns mitgebracht. Und hat uns dann die ernüchternde Nachricht gegeben, dass 90-99% höchstwahrscheinlich an Finanzen, Partnerschaft, Kinder, Familiensituation, Gesundheit und ihre Zukunft gedacht haben. In unserer Gruppe war nicht einer dabei, der gesagt hat, ich möchte dass Gott in meine eigene Selbstsüchtigkeit eingreift. Ich möchte, dass Gott in meine Tendenz zur Eifersucht und zum Zorn eingreift. Keiner von uns hat gesagt, ich möchte, dass Gott mir hilft, das Glas halb voll statt halb leer zu sehen. Keiner von uns hat gesagt, dass Gott helft mir in meinem Stolz, in meiner Überheblichkeit, in meiner Eitelkeit. Wir müssen zu dem Punkt kommen, und versteht mich nicht falsch, es gibt einen Raum dafür. Gott möchte diese Situation verändern. Aber wenn wir ehrlich sind, sehen unsere Gebete 99% so aus. Und nur wenig, Gott, veränder meinen Charakter. Veränder mich so, dass ich bin wie Jesus. Und dass ich meine Umstände anfange von alleine zu verändern, weil ich wandle wie Jesus. Wir müssen es lernen, beten zu können. Vater, du kennst meine Not und du weißt, was ich brauche, welche Situation sich verändern muss. Aber Gott, fang hier an. Fang hier an. Jesus läuft direkt auf den Mann zu und fragt, möchtest du gesund werden? Möchtest du gesund werden? Nicht möchtest du, dass deine Beine gesund werden, möchtest du gesund werden. Möchtest du die Gesundheit tragen? Auch, sagt Jesus, möchtest du gesund werden? Er fragt nicht, möchtest du dich besser fühlen? Du kannst jeden Sonntag hier in die Gemeinde kommen, um dich besser zu fühlen und dabei nie wirklich gesund werden. Wir können in Gottesdienste gehen für ein wohliges Gefühl und trotzdem das Gebäude verlassen, ohne Veränderung erlebt zu haben. Viele, inklusive mir, kommen zu dem Gottesdienst und wir fühlen uns nicht so gut. Und dann hören wir eine ermutigende Nachricht und ach, ist das schön, ach, das hat wieder gut getan. Aber dann gehen wir in unseren Alltag und Montagmorgen ist die Nachricht schon wieder über alle Berge. Und wir leben wieder in dem alten Rhythmus. Und das ist das Symbol, was diese Hallen repräsentiert haben. Ein sicherer Ort für die Kranken, um zusammenzukommen, um sich wohlzufühlen. Es gab viele mit den gleichen Leiden und dadurch haben sie sich in ihrer eigenen Unvollkommenheit normal gefühlt. Lasst uns nicht eine Gemeinde sein, die zusammenkommen mit den gleichen Leiden und uns darin wohlfühlen, sondern lasst uns aktiv werden. lasst uns endlich begreifen, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir auch mal den Schritt gehen müssen. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft, damit, indem ich aber komme, steigt einer von mir hinab. Er war lahm, er konnte nicht in den Teich laufen. Der Mann hatte legitime Gründe, warum er nicht zur heilenden Quelle rennen konnte. Und das ist Fakt. Was er nicht begriffen hat, ist, dass Glaube manchmal die Fakten verändern kann. Und da möchte ich euch jetzt was in euren Bibeln zeigen. Und ich weiß, ich habe keine Zeit mehr, aber noch so viel zu sagen. In euren Bibeln, wenn ihr entweder Luther oder Gute Nachricht oder so liest, und wir können noch mal bitte zwei Slides zurückgehen. Genau. Fällt euch da etwas auf? Wo ist denn der Vers 4? Nein. In der Guten Nachricht und in der Lutherbibel gibt es keinen Vers 4. Wenn man den Vers 4 finden möchte, muss man ganz nah an den Ursprungstext gehen. Und in der Elberfelder Übersetzung von 1905 finden wir Vers 4. Und dann können wir jetzt dahin springen. Und dieser Vers 4 ist quasi wie so ein Bonusgeschenk. In einem Film, wenn man ans Ende geht, gibt es manchmal so einen Bonus für alle, die ganz geduldig sind. Und das ist der Bonus, den Gott in sein Wort gelegt hat. Der Bonusvers ist, denn zu gewissen Zeit stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, war gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Und dieser Vers fehlt. Aber dieser Vers gibt so viel Kontext, warum dieser Mann sagte, ich kann nicht von alleine in diesen heilenden Brunnen springen. Und es ist wahr, es war ein Nachteil für den Mann. Aber wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, dass Jesus zu ihm sagte, du konntest nicht ins heilende Wasser gehen, also komm ich als heilendes Wasser zu dir. Ich gehe den Umweg direkt auf dich zu. Ich sehe, dass du 38 Jahre lang schon liegst. Ich sehe, dass du nicht von allein ins Wasser kannst. Ich sehe, dass du nicht durch Fleiß, durch was auch immer laufen kannst, um der Erste zu sein. Deswegen komme ich als Jesus, als lebendiges Wasser, als Wasser, das ich freisetzen kann, das dich heilen kann. Ich komme zu dir. Ich komme direkt zu dir. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Wir können in unserem weisen Herz nicht alleine zum Vater laufen. Deshalb gab der Vater seinen Sohn und kam zu uns gelaufen. Wisst ihr, wo Durchbruch wirklich anfängt? Wenn unsere Ausreden aufhören. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Denn da, wo wir sitzen und darauf warten, dass der Geist, dass der Engel kommt und wir hineinspringen können, hat Jesus eine andere Vorstellung. Jesus spricht, steh auf. Während wir darauf warten, dass etwas runterkommt, erwartet Jesus, dass wir aufstehen. Meine Lieben, Durchbruch fängt nicht dann an, wenn meine Situation anfängt, sich zu verändern, wenn meine Probleme sich lösen, wenn der Geist herunterkommt und eingreift. Durchbruch beginnt dann, wenn wir aufstehen, uns dafür entscheiden, Ja zum Festmahl zu sagen. Es gibt keine andere Alternative mehr. Ja zum Festmahl von Jesus. Ja, dass er unsere Bedürfnisse stellt und wir nicht länger in der Angst, in der Sünde des Waisenkinds leben müssen. Und Nein sagen, immer wieder in den sauren Apfel zu beißen. egal wie schön und fruchtig dieser Apfel aussieht, den der Feind uns anbietet, wir warten auf das Festmahl im Angesicht unserer Feinde, das Gott, unser Vater, höchstpersönlich für uns vorbereitet hat. Amen. Okay, lasst uns aufstehen.